So wie ich letzte Woche erwähnt habe, eigentlich gehören Kapitel 3 und 4 zusammen, aber sie sprechen zwei verschiedene Themen an. Das erste Thema ist eben in Kapitel 3, dass Israel den Jordan überquert und wie Gott das dann ermöglicht hat. Das zweite Thema ist in Kapitel 4 und dreht sich um Steine. Und eigentlich, dass man daran sich erinnern soll, was Gott damit tut, getan hat und tun will. So, du hast vielleicht auch letztes Mal gemerkt, dass es nicht chronologisch ist. Das kommt immer wieder in Josua vor, dass sie nicht die chronologische Darstellung, sondern das Thema oder etwas betont wird. Und deswegen kommst du ein bisschen im Kreis, gehst du im Kreis und findest du wieder ein gleiches Thema, dass du denkst, ah, das ist schon abgeschlossen. Warum spricht er das nochmal an? Um etwas zu betonen. So, du darfst nicht Josua lesen und nur chronologisch denken, sondern auch erkennen, welche Themen betrachtet werden. So, wir wollen jetzt Kapitel 4 miteinander lesen. Da haben wir 24 Verse und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Es geschah aber, nachdem das ganze Volk vollends über den Jordan gezogen war, dass der Herr zu Josua sprach: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann, und gebietet ihnen und sprecht, hebt 12 Steine auf mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er aus den Kindern Israel bestellt hatte, aus jedem Stamm einen Mann. Und er sprach zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan und hebt jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, damit sie ein Zeichen unter euch seien, wenn euer Kinder künftig fragen und sagen werden: Was haben diese Steine für euch zu bedeuten? So sollt ihr ihnen sagen, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn abgeschnitten wurde, als sie durch den Jordan ging. Sind die Wasser des Jordan abgeschnitten worden, so sollen diese Steine den Kindern Israels zu einem ewigen Gedenken dienen. Da machten es die Kinder Israels so, wie es Josua geboten hatte, und sie hoben 12 Steine aus dem Jordan, wie der Herr es Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, und brachten sie mit sich in das Nachtlager und legten sie dort nieder. Und Josua richtete auch 12 Steine mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Bundeslade trugen. Sie sind noch dort bis zu diesem Tag. Die Priester aber, welche die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Herr Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, ganz wie Mose es dem Josua geboten hatte. Und das Volk ging rasch hinüber. Als nun das ganze Volk vollständig hinübergegangen war, da zog die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester vor den Augen des Volkes. Und die Rubeniter und Gaditer und der halbe Stamm Manasse gingen im Kampfordnung vor den Kindern Israels her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. Etwa 40.000 zum Krieg gerüstete zogen vor dem Herrn zum Kampf in die Ebene von Jericho. An diesem Tag machte der Herr den Josua groß vor den Augen von ganz Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, sein ganzes Leben lang. Und der Herr sprach zu Josua: Gebiete den Priestern, welche die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Und Josua befahl den Priestern und sprach: Steigt herauf aus dem Jordan. Und als die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordans heraufgestiegen und die Fußsohlen der Priester kaum das Trockene berührt hatten, da kehrte das Wasser des Jordan wieder in das Flussbett zurück und trat über alle seine Ufer wie zuvor. Es war aber der 10. Tag des 1. Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg. Und sie lagerten sich in Gilgal an den Ort Ostgrenze des Gebietes von Jericho. Und Josua richtete die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatte, in Gilgal auf. Und er redete zu den Kindern Israels und sprach: Wenn in Zukunft eure Kinder ihre Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren. Damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist, und damit ihr den Herrn, euren Gott, allezeit fürchtet. Amen. Ihr habt vielleicht gemerkt in dieser Stelle, dass es sich oft wiederholt, wie zum Beispiel, und Gott sprach zu Josua, tu das, dararara, und dann steht, und Josua tat das, dararara, 1:1, was Gott gerade gesagt hat. Immer wieder wiederholt es diese Dinge. Der Grund dafür ist, dass wir hier an dieser Stelle eindeutig sehen wollen, dass Josua tatsächlich Gott gehorcht hatte. Das, was Gott ihm gesagt hat, das hat er auch Wort für Wort erfüllt. Der hat jetzt nicht geschummelt, der hat jetzt nicht irgendwas weggelassen. Der war wirklich bereit, alles, was Gott ihm gesagt hat, zu tun. So wie auch unser Herr Jesus, der alles getan hat, was sein Vater ihm geboten hatte. Josua war genauso. So, du liest so eine Stelle und dann natürlich kommt noch einmal die Frage hervor, was hat das mit mir zu tun? Ich kenne keine 12 Steine irgendwo in Österreich, die aufeinander stehen. Und wenn sie dort stehen würden, habe ich keine Ahnung, was das mit dieser Stelle zu tun hätte. Was bedeuten diese Steine? Warum soll ich wissen, dass Gott damals Josua gesagt hat, stelle 12 Steine hier auf? Und natürlich auch hier sehen wir viele Parallelen, sehen wir zeitlose Prinzipien, die für uns heute genauso wichtig und wertvoll sind, wie sie für das Volk Israel damals waren. Das waren ganz gewöhnliche Steine. Naja, Steine aus einem Fluss heraus. Wir waren dieses Jahr in Tirol. Tirol ist echt schön. Keine Angst, wir waren nicht dort, wo die ganze Sache ausgegangen ist, der Ischgl oder wie war das? Dort waren wir nicht. Wir waren einfach in den Bergen. Es war wirklich schön und da, wie oft, wenn man in die Berge ist, kamen wir zu einem Ort, wo ein echt schöner Bergbach runtergeflossen ist. Und irgendwann hat irgendjemand aus diesem Bach riesige Steine rausgeholt. Und die waren dann auf dem Ufer da, auf dem Land. Und diese Steine waren absolut total glatt. Alle anderen Steine, die aus dem Berg runtergefallen sind, natürlich sehr kantig und scharf und gar nicht glatt. Aber diese Steine, herrlich schön, wunderschön und glatt. Warum? Weil sie aus dem Bach rausgekommen sind. Weil dieser Bach diese Steine geschliffen hatte. Und das ist genauso, wie es damals in Israel war, wo, wenn du 12 riesige Steine, Brocken aus dem Jordanfluss rausholst, dann sind sie schön geschliffen und schauen ganz anders als die anderen Steine, andere Stücke Stein, die da herumliegen könnten. Warum? Sie kommen aus dem Fluss. Und dann findest du 12 solche geschliffene, schöne Steine aufeinander in irgendeinem geordneten Art und Weise aufgestellt. Und der normale Mensch schaut sowas an und denkt nicht, oh, was für ein Zufall. 12 Steine, die so schön aufeinander geordnet stehen. Das ist irgendwie durch einen Sturm passiert. Oder vielleicht war es ein Wirbelsturm. Oder was weiß ich, vielleicht war das irgendwie ein Murmeltier oder ein Ziege oder ein Lamm, der Steine herum ja, mit dem gespielt hat. Das wird nicht vorkommen, oder? Der normale Mensch schaut das an und sagt, da steht Absicht dahinter. Es gibt einen Grund, warum diese Steine so stehen. 12 Stück aus dem Fluss, eindeutig Flusssteine, und jetzt sind sie so aufgestellt. Und da entsteht die Frage, was ist hier los? Papa, weißt du? Wir Eltern kriegen viele Fragen. Oft haben wir keine Antworten. Oft müssten wir sagen, weißt du, die Frage ist echt gut. Ich werde mal googeln. Das dürfen wir heute machen. In der Vergangenheit war das nicht möglich. Diese Steine waren gewöhnliche Steine. Aber diese gewöhnlichen Steine waren aus dem Fluss. Und die waren da geordnet aufgestellt, weil sie eine Bedeutung hatten. Eine wichtige Bedeutung. Diese Steine waren Zeugen. Sie sind Zeugen eines Wunders. Sie waren dabei, sozusagen. Sie waren im Fluss. Und der einzige Grund, warum diese Steine nicht mehr im Fluss sind, ist, weil Gott ein Wunder getan hat. Gott hat etwas getan, um sich selbst zu offenbaren. Und es soll ein ewiger Gedenken sein. Und wir haben das immer noch in unserer Bibel. Wir wissen, was diese Steine da bedeutet haben. Die Steine sind natürlich jetzt nimmer mehr da, tausende Jahre später. Aber wir haben doch einen ewigen Gedanken daran, in dem es festgehalten wurde durch das Wort Gottes. Und jahrelang waren sie schon da. Wenn wir diese Stelle betrachten, da sehen wir ein paar ganz klare Sachen. Manchmal hörst du, dass der Gott der Bibel im Alten Testament ein zorniger Gott war, ein Gott, der Menschen gehasst hatte, der nur gerichtet hat, der nur böse oder nicht böse, aber weißt, nur hart und gnadenlos war. Diese Aussage ist sowas von falsch. Sowas von falsch. Und hier haben wir eine Stelle, die uns zeigt, dass Gott genauso damals wie heute als Absicht hatte, dass Menschen ihn kennenlernen. Wir haben das in der Geschichte von Rahab gesehen. Die ganze Stadt hat von Gott gehört, aber nur Rahab hat geglaubt. Und hier sehen wir auch, dass Gott nicht damit einverstanden ist, dass einfach das Volk über den Jordan hinübergeht und dann sagt, okay, fertig, abgeschlossen, was ist als nächstes dran? Sondern, dass dieses Ereignis, dieser Wunder, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt der damaligen Zeit, ein Zeichen sein sollte, eine Botschaft geben soll, etwas verkündigen soll. Und zwar das, was hier im Vers 24 steht, sie sollen erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Es gibt einen lebendigen, einen echten, einen wahren Gott. Und wo und wie sollst du ihn finden? Durch sein Volk. Israel ist das auserwählte Volk Gottes. Es zieht in das versprochene, verheißene Land hinein. Und wie? Durch die mächtige Hand Gottes. Der gleiche Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, führt sie jetzt in Kanaan hinein. Und es ist seine Kraft und seine Gnade, die das ermöglicht. Für uns heute haben wir eine ähnliche Stelle, nicht mit Steinen oder mit einem Fluss, aber eine Ermahnung an uns. Der Herr hat Gutes und Großes an uns getan. Und unser Herr Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, sodass sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Wir haben eine Stelle vor uns, wo die Gnade Gottes gezeigt wird. Gott gibt Kraft für sein Volk, um in das Land hineinzuziehen durch ein Wunder. Du und ich haben auch Gottes Gnade erlebt, wenn du Jesus Christus kennst. Wenn du neu geboren bist und ein Kind Gottes bist, bist du sozusagen aus dem Finsternis und in dem Licht hineingekommen. Licht Gottes. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist eine sehr einfache. Woran erkennen Menschen an meinem Leben, dass ich Jesus gehöre? Dass ich die Gnade Gottes erlebt habe? Was gibt es in meinem Leben oder an meinem Leben, das Menschen zeigt? Menschen können das anschauen und sie merken, er ist anders. Sie ist anders. Die kennen, er kennt etwas. Er oder sie kennt Jesus. Gibt es etwas in unserem Leben auch, wo Gott die Ehre bekommt? Was ist das Problem? Warum brauchen wir solche Stellen? Warum brauche ich solche Stellen? Wir alle haben unsere Schwächen. Wir sehen hier, dass wir sehr oft, wir setzen die falschen Zeichen, wenn wir die falschen Sachen hervorheben und betonen. Gott sagt zu Josua: Hol die Steine, stell sie auf und dann erkläre, was sie bedeuten. Sie haben jetzt nicht dort irgendwelche Waffen hingestellt, sie haben nicht dort irgendwelche Boote gebaut und hingestellt. Sie haben dort die Steine, Steine, die über Jahrzehnte lang abgeschliffen wurden, dort hingestellt, aus dem Fluss, damit Menschen sehen können, hier ist was Ungewöhnliches passiert. Und da konnten sie dann auch erklären, was das war. Wir betonen oft andere Dinge, als was wirklich das Gravierendste, das Wichtigste ist in unserem Leben. Unsere Welt betont natürlich die falschen Dinge, Karriere oder betont eben solche Dinge wie Macht und Geld und irgendwelche Errungenschaften im Bildungsbereich oder im wirtschaftlichen Bereich oder Sportbereich oder alles Mögliche. Diese Dinge sind nicht an sich sündig, aber dafür leben wir nicht. Das ist nicht, was unser Leben ausmacht. Wenn wir Jesus kennen, macht Jesus unser Leben aus. Und wenn wir zu Hause Jesus auf erste Stelle haben in unserem Leben, dann muss er auch hervorgehoben werden. Wie wird der Herr zu Hause bei euch hervorgehoben? Gibt es irgendwo in eurem Haus ein Ort, wo 12 Steine aufeinander stehen? Abgeschliffene Steine aus dem Jordanbach, Jordanfluss? Du sagst, was? Nein, das gibt's nicht, natürlich. Aber was gibt's in deinem Haus? Was gibt's bei dir, das zeigt, ich bin anders? Ich habe ein Wunder erlebt. Wenn Menschen dein Zuhause besuchen, was sehen sie dort, das ein klares Zeichen ist, ich bin jetzt in einem christlichen, gottesfürchtigen Haus hineingekommen? Jetzt dreht sich's nicht nur um Zeichen. Es dreht sich nicht um irgendein Kreuz auf der Wand zu hängen oder irgendwas, das so als ein Gesetz irgendwie dargestellt wird. Davon rede ich nicht. Das ist nur äußerliche Frömmigkeit. Gelebtes, reales Leben. Wie zeigt unser Leben das? Gott möchte, dass wir das tun. Wir sehen auch, dass die hier in dieser Stelle wir eine klare Aufforderung haben. Es ist das Ziel der Nachfolger Jesu, ein deutliches Beispiel seiner Gnade zu sein. Deutlich. Es gibt diese deutsche Aussage, klar und deutlich. Das ist dann deutlich und deutlich. Also klar und klar. Also wirklich deutlich. Es soll nicht verborgen sein. Diese Steine, wenn die Kinder diese Steine gesehen haben, konnten sie nicht übersehen. Papa, da sind 12 Steine aufeinander aus dem Fluss, was ist das? Deutliches Zeugnis, dass wir dem Herrn Jesus gehören. Dein Leben ist ein Zeichen für die Welt und für deine Familie. Wenn wir diese Stelle lesen, denken wir daran, dass wir Salz und Licht sind. So schauen wir es ein bisschen genauer an. Wir haben heute 4 Punkte, aber die sind wichtiger. Gott will, dass wir ihm die Ehre für seine Gnade geben. Wie wir letzte Woche gesehen haben, was gerade passiert ist, ist, dass 2 Millionen Menschen einen Fluss überquert sind gleichzeitig. 2 Millionen. Einwohnerzahl von Wien ungefähr. Einfach über den Fluss Jordan gegangen. Warum? Weil Gott dieses Fluss ausgetrocknet hat. Das ist ein Wunder. Das ist nur durch ein Wunder möglich. Wie ist es passiert? Die Bundeslade, ein Zeichen für die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu. Die Bundeslade mit den vier Priestern ist als erstes reingegangen und stand inmitten in diesem Fluss die ganze Zeit, wo die 2 Millionen Leute den Fluss überquert sind. Und diese Bundeslade war ein Zeichen dafür, dass Gott mit seinem Volk ist, dass Gott sein Volk Vergebung geschenkt hat. Die müssen nicht mehr in der Wüste herumirren. Sie dürfen und sollen das Land einnehmen, das Gott gegeben hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Probier du das einmal mit dem Donau. Okay? Ich habe hier aus Israel eine Bundeslade und auch 4 Priester und da vorne auch ein 5. der spielt Schofarhorn. Nimm du das und steig im Donau hinein und schau, was passiert. Was wird passieren? Gar nichts. Warum? Das ist nicht, wozu wir berufen sind. Das ist nicht Gottes Plan für uns heute. Was damals passiert ist, war keine Selbstverständlichkeit. Das kann nicht einfach jeder zu jeder Zeit. Das war ein Wunder, hat ein Ziel gehabt, war absichtlich jetzt und ist nie wieder passiert danach. Keine Selbstverständlichkeit. Ist auch kein Zufall. Es war kein Zufall, dass auf einmal an diesem Tag, am 10. Tag des ersten Monats, das Volk, 2 Millionen Leute, dieser Fluss überquert. Das war Absicht, das schauen wir ein bisschen genauer später an. Es war auch kein Naturereignis. Es gibt heute Leute, die alle Wunder aus der Bibel anschauen und versuchen, eine natürliche Erklärung dafür zu finden. Und manche haben jetzt, was dieses Wunder betrifft, eine Erklärung gefunden, sagen sie. Weil es gibt über die Jahrhunderte hindurch in Israel auch immer wieder Erdbeben. Und es gibt Geschichten von Erdbeben, die wirklich den Jordanfluss umgeleitet hat. Dass wegen dieser Erdbeben Brocken oder Erde gerutscht ist und dass dieser Jordanfluss dann umgeleitet wurde und darunter war es dann trocken. Und die sagen, es musste damals ein Erdbeben gewesen sein. Und damit kann man Gott wegerklären. Aber bitte, diese Erdbeben musste dann zweimal genau pünktlich passieren. Weil es musste einmal passieren, um das Wasser abzuschneiden, als die Priester ihre Füße in das Wasser hineingestellt haben. Und dann hätte es sofort, wirklich sehr pünktlich, sehr punktgenau, als die Priester aus dem Fluss rausgestiegen sind, wieder ein Erdbeben geben müssen, damit es wieder zurückfließen kann. Und wenn du das glaubst, dann hast du mehr Glaube, als was wir haben. Wenn wir glauben, Gott ist Gott und Gott hat hier ein Wunder getan. Dass aus Zufall solche Dinge sekundengenau passieren sollen, das glaubst du wirklich? Nein, wir haben hier wieder einen Beweis dafür, dass Gott offenbart, wozu er fähig ist. Wenn Gott Gott ist, und das ist er, allmächtig und allwissend, für ihn ist nichts zu schwer. Wenn Gott so ist, wie er sich offenbart in seinem Wort, dann ist sowas für ihn überhaupt kein Problem. Es ist für ihn leicht, ein Kinderspiel. Er zeigt seine Macht. Und noch einmal, warum hat er das getan? Damit alle Völker erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Es ist eine große Sache, die Kraft und die Gnade Gottes erlebt zu haben. Und du sagst in deinem Leben, ja, aber sowas habe ich nicht erlebt. Kommen wir wieder darauf zurück. Was hast du aber erlebt? Du hast die Gnade Gottes in einer anderen Art und Weise erlebt. Dafür, das ist, was wir hoffen, das ist, was wir predigen, das ist, was wir verkündigen aus dem Wort Gottes. Wenn du Jesus kennst, dann bist du neugeboren worden. Du hast ein neues Leben durch Jesus Christus bekommen. Das Alte ist vergangen. Du hast erlebt, was es bedeutet, reingewaschen zu werden. Eine Beziehung mit dem Herrn einzugehen. Du hast Erlösung erlebt. Befreiung von der Sündenschuld. Und nicht nur Sündenschuldbefreiung, Befreiung aus der Macht und Kraft der Sünde. Römer 6 sagt uns ganz eindeutig, dass wir nicht mehr unsere Glieder die Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen sollen. Warum? Was haben wir damals davon bekommen, als wir die Welt gedient haben? Nichts. Jetzt als neugeborene Menschen, gebt euer Glieder dem Herrn hin, als Werkzeuge der Gerechtigkeit, damit Gott euch und uns verwenden kann. Deine Errettung, dein Lebenswandel, deine Heiligung, die Veränderung in deinem Leben ist alles aus Gnade. Wie hast du seine Gnade erlebt, Schritt für Schritt in deinem Leben? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Vater, das wisst ihr alle. Wir alle haben einen Vater. Mein Vater ist seit 2015 beim Herrn. Er war in seine jungen Jahren, bevor ich ihn überhaupt kannte natürlich, verlobt. Ich weiß nicht, wie diese Frau geheißen hat. Diese Frau hat meinen Vater geliebt und er war überzeugt, dass sie auch Gottes Wille war für ihn. Mein Vater hat auch diese Frau erzählt, dass er nach Österreich kommen will, dass Gott ihn hier verwenden wollte und dass es sein Ziel war, nach Österreich zu gehen, um Gott zu dienen. Und diese Frau hat meinen Vater ursprünglich dann am Anfang auch gesagt, gut, ja, ich sehe das auch ein, ich unterstütze, ich bin dabei, gerne, heiraten wir. Aber nach und nach, diese Frau, wie auch immer sie heißt, hat noch einmal nachgedacht und hat sich überlegt, will ich wirklich mein Heimatland verlassen und in Österreich leben, um dort Gott zu dienen? Und sie hat die Verlobung abgebrochen. Mein Vater war am Boden zerstört. Er hatte dann sogar, wie er die Geschichte erzählt, Angst vor Frauen. Jetzt nicht, dass sie ihn beißen oder irgendwas, aber Angst, wieder eine verbindliche Beziehung einzugehen. Eine Beziehung einzugehen, wo du wieder verletzt sein könntest. Nach und nach aber, Gott hat in seinem Herzen gewirkt und auch in der Situation gewirkt und eine andere Frau ist vorbeigekommen. Eine gewisse Betty Shelton, Betty Beck damals, aus Iowa, ungefähr 1600 Kilometer entfernt von wo mein Vater damals gedient hat. Der Herr führte meine Mutter von Iowa nach South Carolina und ganz zufällig treffen sie sich dort. Ich sage das jetzt nicht ernsthaft, das ist kein Zufall. Und nach lernen sie einander kennen und lernen sich einander lieben. Mein Vater immer noch ein bisschen. Meine Mutter dann sagt mit der Zeit, ja, aber mein Vater heißt Roland. Roland, glaubst du nicht, dass wir jetzt bereit sind? Ja. Und dann sagte er auch, willst du mich heiraten? Und weißt du, jetzt stehe ich da. Was ist das, Zufall? Ist das einfach, ja, der hat Glück gehabt? Nein. Weißt du, was das ist? Das ist Gnade. Betrachten wir solche Dinge auch als solches, als Gnade? Mein Vater dachte, es ist vorbei. Bleib ledig mein Leben lang. Gott sagte, nein, ich habe was für dich zu tun. Du brauchst eine Frau dafür, möchte auch, dass du Nachkommen hast. Irgendwann mal soll ein Stanley entstehen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wir dürfen nicht die Dinge in unserem Leben als selbstverständlich betrachten. Wir dürfen nicht die Sachen, wie Gott wirkt in unserer Familien, in unserem Herzen, in unserem Umfeld. Wir dürfen keinen Jordanfluss überqueren und sagen, ja, das ist ja normal. Das ist nicht normal. Das ist Gnade. Du darfst nicht Segen in deinem Leben betrachten und sagen, das ist ja normal, habe ich verdient. Wir haben nichts verdient. Alle gute Gaben kommen von oben herab, vom Herrn. Lass uns niemals vergessen, dass wir die Gnade Gottes erlebt haben, dass er uns das immer wieder gezeigt hat und immer wieder gegeben hat. In meinem Leben eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle, ist eine Geschichte, wo ich dachte, meine Pläne sind jetzt auch zerstört. Damals, als Grace und ich frisch verheiratet wurden, hat mein Arbeitgeber an der christlichen Uni, wo ich war, versprochen, dass ich nach einem Jahr einen Vollzeitjob an der Uni bekommen könnte und dürfte. Und deswegen habe ich dann mich auch bereit erklärt, ein Jahr als Teilarbeiter und Teilstudent an der Uni zu bleiben, damit ich danach vollzeitig sein konnte. Wir wollten Familie gründen, wir wollten uns vorbereiten für Österreich. Wir hatten viele Ziele. Nachdem dies eine Jahr vorbei war und mein Arbeitgeber, mein Boss mit mir getroffen hat, sagte er mir: Stan, tut mir leid, es gibt einen anderen, der diese Stelle mehr braucht als du, und ich habe mich entschieden, dass er das bekommt. Und ich war wirklich entsetzt. In meinem Herzen war diese verurteilende, selbstgerechte Gedanke: Er hält sein Wort nicht ein. Wie kann er mich so schlecht behandeln? Die Geschichte schon kennen, wissen, wie es ausgeht. Aber damals war es für mich ein Kampf. Alle meine Pläne, den Bach runter, weg. Jetzt muss ich weiter studieren sogar. Ich wollte nicht mehr studieren. Ich habe Nase voll gehabt. Aber Gott sagte: Nein, du bleibst da. Und weißt du, was Gott dann getan hat? Als erstes, Grace und ich, auf unser Knien, haben den Herrn einfach das Ganze hingegeben. Herr, okay, wenn das dein Wille ist und unsere Pläne jetzt anders sein sollen, führ du uns. Und wir haben das abgegeben. Er hat nicht gegen mich gesündigt. Er hat keinen Vertrag mit mir abgeschlossen. Er hat nicht ein Versprechen gegeben. Er hat seine Absicht ausgesprochen. Und dann hat Gott anders geleitet. Es war voll in seiner Verantwortung und Fähigkeit, das zu tun. Nichts Falsches gemacht. Da haben wir auf den Herrn einfach gewartet. Weißt du, was der Herr getan hat? Durch diese Situation haben wir offene Augen gehabt, um andere Möglichkeiten zu suchen. Und nachdem wir dann fertig waren, sind wir nicht an der christlichen Uni geblieben, sondern sind zu einer Gemeinde gegangen im Nordosten von den Vereinigten Staaten, haben dort 2 Jahre lang dem Herrn dienen können, in einem Umfeld, das wunderbar war, wo wir so viel profitiert haben, Dinge, die wir gelernt haben, die wir niemals dort, wo wir früher waren, jemals hätte lernen können. Es war Gottes Güte, dass die eine Tür zugemacht hat und die andere aufgemacht hat. Das ist Gnade. Enttäuschungen können Gnade sein, sehr, sehr oft. Erkennen wir seine Gnade in allem, was wir tun? Und dass, wenn wir seine Gnade erlebt haben, liebe Geschwister, wenn du Jesus kennst, behalte das nicht für dich selbst. Wieso diese 12 Steine? Weil die Kinder sollen wissen, was für einen Gott wir haben. Deine Kinder, meine Kinder, die Kinder der nächsten Familie. Weißt du, dass wir andere Menschen erzählen können, das ist real, das ist echt. Das habe ich mir nicht eingebildet. Weißt du, woher diese 12 Steine kommen? Aus dem Jordan. Ja, und nicht nur einfach da, als es sehr trocken war. Da war es über die Ufern. Es war bummvoll. Und weißt du, was Gott getan hat? Gott hat seine Macht gezeigt. Wie hast du die Macht Gottes erlebt? Und wenn du das erlebst, wenn du davon erzählst, weißt du, ich bin ein Sünder gewesen, ich bin immer noch sündig, aber ich bin in Christus gerecht jetzt. Er hat mich errettet. Deine Kinder sollen das sehen als erstes in deinem Leben und dann sollst du davon erzählen. Warum ist das so? Jesus ist so gut. Das waren gewöhnliche Steine, aber eine ungewöhnliche Bedeutung. Sie waren ein Beispiel, ein Zeugnis von der Gnade, von der Kraft Gottes. Und du siehst hier in Vers 6 das erste Mal in Kapitel 4 diese Aufforderung, direkt eigentlich lesen wir einfach hier von Vers 6 und es steht da: Hebt jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, damit sie ein Zeichen unter euch sein, wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden: Was haben diese Steine, und hier ist ein interessanter Unterschied, was haben diese Steine für euch zu bedeuten? Okay? Wenn du das zweite Mal anschaust, da steht, in Vers 21 einfach: Was bedeuten diese Steine? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die eine ist persönlich, die andere ist allgemein. Du sollst die Gnade Gottes nicht nur allgemein erklären können. Du sollst nicht nur sagen können, weißt du, Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott ist treu. Du sollst den nächsten Schritt gehen können und sagen, Gott ist für mich gut. Gott hat mir seine Güte gezeigt. Gott hat mir seine Treue gezeigt. Schau, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Das ist, was Gnade in uns bewirken soll, dass wir klar und deutlich unser Kinder auch die nächste Generation erzählen können, wie großartig Gott ist. Vielleicht sitzt du da heute und sagst, ja, aber ich habe keine Kinder. Okay, war ich auch jahrelang. Heißt aber nicht, dass es keine Kinder gibt. Es gibt Kinder auch hier in dieser Gemeinde. Wollen wir nicht, dass die Kinder, die nächste Generation, auch von uns erfahren kann, hören kann, wie großartig Gott ist? Wollen wir als Eltern nicht, dass andere Christen mit unseren Kindern reden und sagen, weißt du was, Gott ist echt, Gott ist real, Jesus liebt dich. Ich erzählte, wie er in meinem Leben gewirkt hat. Ich denke an einen Lehrer, den ich hatte an der Schule, wo ich war, der war auch hier in Deutschland eigentlich jahrelang tätig für den Herrn. Und er war ein Mann, der einfach die Freude des Herrn ausgestrahlt hat. Und ich war sehr gerne mit ihm zusammen. Ich war sehr gerne, habe mit ihm Dinge getan. Er war sogar Basketballtrainer für die Frauenmannschaft an unserer Schule. Dieser Mann und andere Männer, andere Geschwister haben auch in meinem Leben Einfluss ausgeübt. Warum? Weil sie nicht nur Jesus kannten, sondern auch Jesus vorlebten und von Jesus erzählt haben, dass er echt ist. Und das mit einer großen Freude. Wir brauchen einander. Wir alle dürfen die nächste Generation erklären und sagen, wer Gott ist und was er getan hat. Ich möchte hier auch ganz kurz, sehr kurz eine Verbindung hier schaffen. Und zwar, es ist nicht das erste Mal, dass etwas Großes passiert und Gott sagt jetzt, hier gebe ich euch ein Zeichen, damit ihr eure Kinder davon erzählen könnt. Nachdem das Passah passiert ist, sagte Gott zu Mose damals in 2. Mose 12, das Erstgeborene soll mir gewidmet werden und dann auch, ihr sollt ungesäuertes Brot essen. Und dann sagte er deswegen, damit, wenn eure Kinder fragen, ihr sagen könnt, was hier passiert ist. Und interessanterweise, der zehnte Tag am ersten Monat ist der gleiche Tag, an dem Gott damals in Ägypten Mose befohlen hatte, du sollst den Kindern Israel sagen, dass sie sich ein Lamm holen und diesen Lamm zu sich nehmen. Und dieses Lamm werdet ihr 4 Tage nachher am 14. schlachten für euer Passah-Lamm und das Blut von diesem Lamm dann auf die Türpfosten dann eben geben. Am 10.1. haben sie dieses Lamm genommen. Am 10.1. hat das Volk das Jordan überquert. Und was haben die ganze Familien mit sich genommen an diesem 10. Tag? Das auserwählte Lamm. Weil wenn du dann später den nächsten Kapitel liest in Josua, merkst du, sie haben auch am 14. Passah gefeiert. So hier überqueren sie den Jordan mit diesem Lamm, das ausgesondert von allen anderen Lämmern war, weil es sollte 4 Tage lang mit der Familie sein. Sie sollten das Lamm liebgewinnen, damit sie eben auch erkennen, hier ist eine Beziehung und dann stirbt dieses Lamm für uns. Ein Bild von Jesus. Am 10.1. holen sie das Lamm zu sich, am 10.1. überqueren sie den Jordan, am 14.1. dann gibt es Passah und sie feiern das. Damals sagte er auch, das tut, damit eure Kinder wissen, wer ich bin. Wir haben jetzt in unserer Gemeinde, nicht nur unserer Gemeinde, in der Gemeinde vom Herrn, 2 wichtige Symbole und Zeichen. Wie stehen wir dazu? Damals hat Gott gesagt, stell diese Steine auf. Josua sagte, wir stellen die Steine auf. Keine Widersprüche, keine Erklärungen. Herr, das ist ja Arbeit. Wozu? Was soll das jetzt sein? Das sind nur Steine. Wir brauchen es nicht. Wir sind schon über den Jordan rüber. Das ist nicht heilsnotwendig, Herr. Nein, ist nicht heilsnotwendig. Die sind schon rüber. Das als letztes haben sie die Steine draufgestellt. Warum? Es ist ein Zeichen. Josua hat nicht widersprochen. Wie ist es bei dir? Wenn du an Jesus glaubst, bist du auch bereit gewesen, diesen Zeichen zu tun, das Gott versprochen hat, dass er befohlen hat? Lass dich taufen. Als Zeichen, als Bekenntnis vor anderen Menschen. Ist das etwas, das dir wichtig ist? Ist es wichtig, dass du am Mahl des Herrn teilnimmst? Und wenn deine Kinder die Frage stellen, Papa, warum nehmen wir teil am Mahl des Herrn? Warum lassen Menschen sich taufen? Hast du eine Antwort? Kannst du sagen, weißt du, als ich mich taufen lassen habe damals, oh, was für ein Segen zu wissen, dass ich Jesus gehöre, dass ich aus dem meinem verlorenen Zustand gerettet wurde, dass ich Jesus gehöre, dass er mein Herr ist. Kannst du auch dann erzählen, warum der Herr Jesus dir so wichtig ist? Wenn deine Kinder fragen, Papa, Mama, warum gehen wir so oft in der Gemeinde? Weißt du, ich bin müde. Wer hier ist nicht müde heute? Oh, sehr gut, das ergibt ein paar. Manchmal ist man müde, nicht immer. Manchmal. Warum gehen wir aber trotzdem in der Gemeinde am Sonntag? Ich hoffe, niemand sagt, das ist unsere Pflicht. Wir gehen in der Gemeinde, weil die Bibel sagt, wir sollen in der Gemeinde gehen und deswegen gehen wir in der Gemeinde. Mir gefällt es gar nicht, aber wir müssen da sein. Wenn du so denkst, bitte überlegst dir noch einmal ein bisschen tiefer, was ist in meinem Herzen los? Wie antwortet man darauf? Da geht man darauf zurück. Weißt du, Junior, weißt du was? Ich war verloren in meiner Sünde. Der Herr hat mich aus meiner Sünde, meinem verdammten Zustand errettet. Er hat mich verbunden mit ihm durch seine Gnade. Und das alles, was er von mir verlangt hat, ist, dass ich sozusagen vor ihm im Glauben kapituliere und sage, Herr, übernimm du alles. Ich vertraue, ich glaube, nur du kannst mich retten. Und der Herr Jesus hat mich gerettet. Er hat mich aus diesem Sumpf meiner Sünde herausgezogen. Und er hat mich ein neues Leben gegeben. Und Junior, es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben, als für den Herrn zu leben. Und es gibt nichts Schöneres in meinem Leben, als dass ich mich mit anderen Christen versammle. Und es gibt nichts Wichtigeres in meiner Woche, als dass ich mich Sonntag mit anderen Geschwistern in der Versammlung des Leibes Jesu vor Ort treffe. Junior, kennst du Jesus? Was gibt's noch Wichtigeres? Weißt du, was er getan hat? Liebe Geschwister, das ist Gnade. Die Kinder erzählen, wer wir sind, was der Herr tut, ist so wichtig. Ich habe in meinem Büro ein Buch. Es wurde von einem Mann geschrieben, der die Frage gestellt hat, warum gehen so viele Kinder, obwohl sie in christliche Elternhäuser aufgewachsen sind, warum bleiben sie nicht beim Herrn? Warum verlassen sie dem Herrn? Natürlich ist da keine einfache Frage und es gibt keine einzige pauschale Antwort auf diese Frage. Aber man kann gewisse Dinge herausfinden, gewisse Dinge, die schon allgemein und sehr oft vorkommen. Und er hat seine Umfrage gemacht mit vielen, vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eigentlich den Herrn verlassen haben, nie wirklich gläubig geworden sind, die aber aus christlichen Elternhäusern gekommen sind. Und ein Ding, das da hervorgegangen ist, war, es gab zu Hause unter Mama und Papa einen großen Diskrepanz. das, was unter der Woche gelebt wurde, das, was man zu Hause getan hat, war das eine. Und das andere war, wie es in der Gemeinde war. Sozusagen Mama und Papa streiten im Auto, auf dem Weg zur Gemeinde, steigen aus dem Auto aus und auf einmal haben sie ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Hallo, schön euch zu sehen. Oh, alles ist gut, alles passt, alles in Ordnung. Wer bekommt das natürlich mit? Natürlich bekommen die Kinder das mit. Und die Kinder sind nicht dumm. Kinder schauen das an und sie stellen sich dann die Frage, wozu brauche ich das? Wozu brauche ich das? Was für einen Zweck und Sinn hat der Herr Jesus, wenn meine Eltern genauso wie alle anderen Eltern sich können sie miteinander nicht, sie sind schwierig, wir haben keine Verbindung, Papa hat für mich keine Zeit, Mama hat für mich keine Zeit, aber sonntags gehen wir in die Gemeinde und alles ist super. Wozu? Wie wir hier sehen, Gott sagt zu Josua, stell diese Steine auf, die Väter sollen ihre Kinder erzählen, die Familie soll die Kinder erzählen, die Familie soll dahinter stehen. Und wenn wir wirklich die Gnade Gottes erlebt haben, dann soll es auch in unserem Leben einen Unterschied machen, dass wir wachsen in seiner Gnade, dass wir Schritt für Schritt vorangehen. Wenn wir versagen, wenn wir streiten als Eltern, was tun wir? Wir bitten um Vergebung, wir bringen das in Ordnung, wir stehen wieder auf, wir zeigen unseren Kindern, dass wir Gott lieben und dass wir das doch durch seine Gnade anders machen können, dass er doch wichtig und real ist. Es ist nicht, dass wir perfekt sind, es ist, dass wir mit dem Herrn ein reales Leben führen, dass die Kinder auch sehen können. Sei ein Licht zu Hause, damit deine Kinder fragen können und dann auch glaubwürdige Antworten bekommen. Mama und Papa, die haben eine echte Beziehung mit dem Herrn. Wir sehen dann als nächste Auswirkung dieser Gnade, dass Gott will, dass unser Zeugnis seiner Gnade ein Licht in der Welt ist. Wir haben das schon gelesen in Vers 24. Wir sollen erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist, die Völker, alle Völker der Erde. Gott ist missionarisch. Gott will, dass du seine Macht in Jesus kennenlernst. Herrlich. Wirklich, wirklich schön. Johannes 20, 30 bis 31 sagt Folgendes. Es ist nicht anders heute. Er schreibt, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Warum hat Jesus so viele Zeichen getan? Nicht nur, damit er seine Macht zeigt, sondern damit du und ich heute, 2000 Jahre später, anhand der Augenzeugen glauben und ihm als Herr annehmen. Warum hat Josua die Steine aufgestellt? Ihr sollt die Steine anschauen, ihr sollt glauben. Die Völker, alle Völker der Welt sollen wissen, es gibt einen wahren Gott und es gibt ihn. Gott will, dass du und ich Salz und Licht sind in dieser Welt. Das Wunder darf sichtbar sein. Und viertens und letztens, Gott will uns dazu motivieren, eine enge Beziehung mit ihm zu pflegen. Habt ihr das vielleicht auch mitgekriegt am Ende von Vers 24? Da steht, und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Wir denken in unserer westlichen Welt, dass dieses Furcht etwas Schlimmes und Negatives ist. Man hört oft, dass es heißt, bloß nur einfach Ehrfurcht. Aber nein, das geht doch nicht weit genug. Wir haben hier mit den heiligen, gerechten, vollkommenen Schöpfer Gott zu tun. Seine Heiligkeit haben wir am Berg Sinai gesehen, ist etwas, das wirklich auch, sage ich mal, für Sünder gefährlich ist. Okay? Und wenn wir diese richtige, reine Art von Furcht gar nicht haben und denken, es ist gar nicht so wichtig, nicht so schlimm, wenn ich sündige. Gott ist ja eh gnädig. Haben wir Gott nicht verstanden? Ja, Gott ist gnädig. Aber Jesus starb am Kreuz für diese Sünden. Jesus hat sein Blut für diese Sünden vergossen, hat sich selbst aufgeopfert. Und dieses Opfer ist unsere Hoffnung. Aber wenn wir das irgendwie relativieren und tun, als ob wir einfach so leben können, wie wir wollen, und Gott muss sich einfach damit zufriedenstellen, da haben wir Gott gar nicht verstanden. Gott ist gnädig und gut, und diese Güte führt dazu, dass wir Buße tun und dass wir auch nicht in unsere Sünden verharren wollen. Dass wir gottesfürchtig sein, ist jemanden, der wirklich Gott erkennt als echter Gott. Und erkennt, er sieht mich, er hat eine Meinung über alles, was ich tue, und ich bin entweder ihm treu als sein Kind oder nicht. Ich bin entweder gehorsam oder nicht. Und mein Ziel, mein Wunsch ist, dass wenn Gott mein Leben sieht und alles sieht, ob ich im öffentlichen Bereich bin oder ob ich zu Hause in meinem privaten, kleinen, stillen Kämmerlein bin, wo ich alleine sitze vor dem Computer oder was auch immer, dass Gott mich sieht und ich will ihm gefallen mit allem, was ich tue, weil er ein mächtiger, großer Gott ist. Jakobus 4, Vers 7 und 8 sagt, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Kein geteiltes Herz. Ganz und gar für Jesus. Und du sagst, das ist ja nicht möglich. Entschuldigung, wir leben in einer realen Welt, das geht nicht. Sag das Gott. Sagst du das denn Gott? Er hat das gesagt. Er sagt sehr wohl, dass es möglich ist. Und es ist auch möglich. Das heißt nicht, dass du in jeder Situation keine Herausforderungen hast. Herausforderungen gibt es immer. Aber in jeder Situation kannst du Gott die Ehre geben. Die Gnade dafür ist da. Der gleiche Gott, der diesen Jordanfluss ausgetrocknet hat. Der gleiche Gott, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Der gleiche Gott, der dich errettet hat, steht dir zur Verfügung durch seine Gnade, damit du Tag ein und Tag aus für ihn leben kannst und ein Leben ihm zur Ehre führen kannst. Du musst das aber in deinem Herzen wollen. Und du musst auch in deinem Herzen dieser Gedanke haben, ich will, dass wenn meine Kinder mich fragen, dass sie auch wirklich handfeste Gründe in meinem Leben sehen, dass du echt bist, Gott. Dass es nicht nur Theorie bleibt. Man kann sehr viel reden. Man kann sehr viel wissen. Aber wo sind die Steine? Wo sind die Steine, die aus dem Fluss geholt worden sind, die bezeugen, dass Gott was getan hat? Was schauen sie an in deinem Leben? Was schauen deine Nachbarn an? Was schaut deine Familie an? Wo sind die Steine? Was hat sich verändert in deinem Leben? Eindeutig klar. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann sagst du, preis dem Herrn. Der Herr möchte, dass du ein Zeugnis bist für ihn. Es ist das Ziel der Nachfolger Jesu, ein deutliches Beispiel seiner Gnade zu sein. Dein Leben ist ein Zeichen für die Welt und für deine Familie. Liebe Geschwister, folge Jesus ganz und gar nach, und der Herr wird dich verwenden in einer wunderbaren Art und Weise, um Menschen zu zeigen, dass er echt ist. Bist du bereit? Bist du bereit zu sagen, Herr, nimm mein Leben hin. Ich gebe dir alles. Mach aus meinem Leben eine Säule deiner Gnade, dass Menschen mein Leben anschauen und dich erkennen dürfen.